Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Alexander Weigert. Alexander ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der Ecovis-Gruppe, eine der Erfolgskanzleien in Deutschland. Hallo Alexander.
Hallo Daniel, grüß dich. Guten Morgen.
Aber fangen wir bei dir mal ganz von vorne an. Wie bist du denn in die Nische der Steuerberatung gerutscht?
Ich bin tatsächlich Spätberufener. Ich konnte mir bis Ende des Studiums überhaupt nicht vorstellen, irgendwann mal als Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer dort zu enden. Mich hat eigentlich immer die Welt interessiert der strategischen Unternehmensberatung. Irgendwann hatte ich dann mein Praktikum in den USA gemacht und an einem Sonntagnachmittag wurde ich von einem Partner zusammengepfiffen, wo sich dann rausgestellt hat, er hat mich einfach verwechselt mit einem anderen. Und da habe ich mir dann gedacht, Mensch, nee, das muss ich mir nicht antun. Bei mir liegt eigentlich eher weniger die Welt der Konzerne, eher der Mittelstand, dort, wo es stinkt und raucht und wo man selbst Hand anpacken kann. Und dann guckt man sich so um, wo gibt's interessante Möglichkeiten. Und irgendwann dann bin ich zufällig bei einer Gruppe gelandet, die gerade was Interessantes vorhatte. Und die war zufällig im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung tätig. Dort dann angefangen. Und wenn man mal drin ist und die Arbeit einfach wirklich inhaltlich Spaß macht, dann kommt man natürlich nicht drum hin oder nicht umhin, auch die Berufsexamina zu machen. Und das war dann der Weg in die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Bereue es keinen Tag bis heute. So ist es gekommen.
Und du hast dann ganz klassisch zuerst den Steuerberater gemacht und dann den WP hinten draufgesetzt?
Ganz genau, ja. Ganz nach 3 Jahren Steuerberater-Examen geschrieben. Ehrlicherweise hatte ich 2 Versuche gebraucht, weil es so schön war. Und dann ein Jahr später das WP-Examen noch draufgesetzt.
Ja, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Ich sage, Steuerberater gibt es ja schon wenig, WPs noch weniger. Und dann beide Berufsexamen, ja, dann nochmal den Wunsch, nochmal so eine Prüfung hinter sich zu bringen, ist schon eine ganz schöne Leistung.
Ja, am Ende ist es ja, und das weiß ja jeder selber, der die Examen gemacht hat, auch eine gewisse Fleißaufgabe, wo man sich durchquälen muss.
Wie bist du denn in die Ecovis-Gruppe gekommen?
In die Ecovis-Gruppe bin ich gekommen. Ich habe in Mannheim BWL studiert und am Ende wusste ich schon, so das Thema Mittelstandsberatung interessiert mich. Habe dann ein Diplomarbeitsthema gewählt. Das hieß die Bedeutung von Kooperationen für mittelständische Unternehmensberatungen. Habe mir dann da 10 interessante Beratungsfirmen ausgesucht und zur Abrundung eine IT-Beratung und eine Steuerberatungswirtschaftsprüfungsgruppe. Und die war zufälligerweise die Vorgängergesellschaft von Ecovis. Und da hatte ich damals, das war der Herr Dr. Rüchert und der Herr Dr. Wenzel, Herr Dr. Rüchert ist heute Geschäftsführungskollege, ein Interview geführt für die Diplomarbeit. Und in diesem Gespräch, was für eine Stunde angesetzt war, haben wir uns 3 Stunden bestens unterhalten, hat sich dann irgendwie rauskristallisiert, Mensch, ich könnte doch interessanterweise dort anfangen. Und so war der Weg dann da rein, also wirklich persönlich bedingt durch das Gespräch mit tollen Persönlichkeiten zu dem Zeitpunkt.
Ja, dann ist bei dir ja Leistung und Glück so ein bisschen zusammengekommen.
Ja, das stimmt, absolut. Vielleicht eher Glück.
Das ist ja wirklich, das ist ein glücklicher Zufall, ja. Aber den braucht man halt auch. Wir sagen immer, am ersten Job hängt viel dran. Wenn man da schon einen guten Treffer hat, bringt einen das schon gut weiter. Wolltest du ein bisschen über die Historie der Ecovis berichten, wie die entstanden ist, wie die denn so stark gewachsen ist?
Kann ich gerne machen. Wenn es dann zu lang wird, unterbrich mich einfach oder stell du dann nochmal Fragen, die vielleicht besonders interessant sind. Wir sind entstanden in 2003 aus einer strategischen Allianz zweier überregionaler Beratungsgruppen. Zum einen war das die Krieger-Mallison-Gruppe in Norddeutschland und die Vorgängergruppe, die Weiler-Gruppe aus Bayern und aus Sachsen. Und in 2003, das war dann auch die Phase, wo ich dazukommen durfte, war genau die Überlegung, was braucht es denn in der Beratung und bei uns in der Branche in Zukunft? Es braucht einen bundesweiten Auftritt, es braucht Interdisziplinarität, es braucht Branchenspezialisierung, es braucht ein starkes fachliches Backoffice mit Spezialisten, es braucht eine Akademie, Intranet, IT-Plattform und ein eigenes internationales Netzwerk. Und beide haben da gesagt, für alleine ist es jeweils wirklich schwer zu stemmen. Das machen wir doch am besten miteinander. Und hatten da wirklich komplementäre Stärken- und Schwächenprofile und haben als echtes Experiment Ecovis gegründet mit der Idee, wir machen das gemeinsam, was sinnvoll ist. Wir lassen aber auch damals das wirtschaftliche Eigentum noch auseinander. Und das war quasi die Geburtsstunde von Ecovis. Wir haben dann geguckt, ist die Domain noch frei, funktioniert die Marke in Deutschland auch anderweitig, hat sie einen entsprechenden Sinn, also mit Economy, Wirtschaft und Wiss wie Kraft oder Vision nach vorne. Und so ging's dann los zu dem Zeitpunkt. Ja, und heute Stand Ende 2022 haben wir in Deutschland um die 100 Standorte, einen Umsatz von circa 250 Millionen Euro und 2000 Mitarbeiter in Deutschland und ein Netzwerk mit Ecovis Partnerkanzleien jetzt in 90 Ländern, wo wir auch international aktiv sind.
Ja, das ist ganz schön beeindruckend. Wie groß waren denn die Kanzleien, als ihr fusioniert habt? Also Fusionen sind in der Steuerberatung ja sehr selten. Die meisten Kanzleien scheuen sich davor, weil die sagen, boah, da kommen Unternehmenskulturen zusammen. Das kann ja auch mal furchtbar schief gehen. Ja. Und dass ich dann ganze Teams verliere. Ja. Wie groß wart ihr denn zu diesem Zeitpunkt?
Ich kann es dir jetzt auf die Kommastelle nicht genau sagen, aber ich glaube, wir hatten insgesamt circa 60 Millionen Euro Umsatz dort in Deutschland. Und wie du sagtest, wir hatten aber auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich Respekt zu fusionieren. Deswegen haben wir uns ganz bewusst dort angenähert und erstmal verschiedene Dinge gemeinsam gemacht, was sich durch gemeinsame Projekte und Investments wirklich ja super entwickelt hat dort bis heute und konnten da Vertrauen fassen.
Ihr hattet aber keine regionale Überschneidung oder hattet ihr auch Nachbarkanzleien?
Nein, wir hatten im Wesentlichen keine überregionale Unterschneidung. Es gab vielleicht 2, 3, 4 Standorte und das haben wir aber dann im Laufe der Jahre also gegenseitig integriert oder irgendwie gegenseitig gelöst. Aber es ist richtig, wir haben auch regional stark komplementär, also starke Präsenz, wie man bei mir an der Stimme entnehmen kann, Bayern und Sachsen. Und die Kollegen im Norden waren besonders stark, die Ecke Mecklenburg-Vorpommern runter bis Berlin-Brandenburg.
Du selbst hast deinen Hauptsitz in München, ist das richtig?
Genau, ich sitze im Büro in München.
Ja, sehr schön. Gute Stadt ausgewählt.
Ja, danke.
Ja, also wir sitzen hier im Rheinland, was für mich manchmal so ein bisschen merkwürdig ist, wenn ich in Bayern bin. Die haben schon eine etwas andere Mentalität als bei uns. Dann denkt man, die lachen manchmal ein bisschen weniger und dann denkt man, oh, was ist Falsches gesagt, aber merkt man, nee, das ist da schon so die Natur.
Aber ich habe ja auch, ich meine mich zu erinnern, dass du ja auch ab und zu in südlichen Gefilden bist.
Ja, das ist richtig, ja. Okay. Ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt.
Sehr gut, sehr gut. Herzlich willkommen immer.
Ja, danke. Jetzt habt ihr ja nach der Fusion weiteres Wachstum betrieben. Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr weiter fusioniert, zugekauft oder ist das dann auch gar nicht geschehen?
Im Wesentlichen zwei Wege. Die organisches Wachstum, wie du wahrscheinlich auch, wie viele andere Berufskolleginnen und Kollegen dort auch, aber vielleicht nicht oft, aber doch regelmäßig integrieren wir beziehungsweise erwerben wir auch Kanzleien. Immer dann, wenn wir zum Beispiel an einem Standort schon sind und den erweitern wollen oder wenn wir einen Standort besonders interessant finden und dazu auch eine Kollegin oder einen Kollegen haben, die vielleicht in unternehmerische Verantwortung will. Also dort ganz klassisch durch Kanzleifortführungen, Kanzleikäufe. Die letzten Jahre haben wir auch neue Wege ausprobiert, jetzt insbesondere in den Regionen Baden-Württemberg, wo wir auch eine Regionalgesellschaft gegründet haben, in der Kolleginnen und Kollegen auch quasi ihre Kanzleien einfach einbringen können und wir dann gemeinsam langfristig dort weitermachen. Das machen wir mit Partnern der RTS-Gruppe in Baden-Württemberg.
Ja, das heißt jetzt, wenn wir Kollegen haben, die sagen, wir wollen nicht mehr alleine sein, wir wollen eher in einer Gruppe sein oder haben auch vielleicht die Nachfolge vor Augen und die wissen, okay, da ist eine Ecovis-Kanzlei in der Nähe, das heißt, man könnte euch da auch aktiv ansprechen oder ist das eher nicht so gewünscht?
Nee, immer, jederzeit. Also da bin ich persönlich Überzeugungstäter. Lieber kennt man sich und hat mal miteinander geredet, ergebnisoffen, egal was rauskommt. Sich auszutauschen, da schadet nie, da wird man nie dümmer. Selbstverständlich.
Ja, also dann wäre dann auch mein Appell an die Kollegen, die so etwas vorhaben, meldet euch aktiv, da auch keine Scheu haben, dann einfach mal ansprechen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, man kommt ja nicht zusammen, aber meistens entwickelt man doch Chancen zusammen.
Unbedingt. Und da du bist ja aber da auch nicht ganz untätig, wie ich vernommen habe. Und ich gehe davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer sich selbstverständlich auch an dich wenden werden.
Ab und zu kommt das vor, ja. Aber wir sind ja noch ein bisschen kleiner. Wir haben aktuell so um die 10 Millionen Umsatz, etwa 120 Mitarbeiter. Also noch, wir haben da noch einiges vor uns, bis wir euch überholen.
Deal.
Hervorragend. Jetzt hattest du gerade schon die RTS-Gruppe erwähnt. Ihr seid ja eigentlich ursprünglich auch mal zwei unabhängige Kanzleien gewesen. Mhm. Und dann habt ihr euch zusammengefunden.
Ja, richtig. Also es war auch an der Stelle mehr oder weniger ein Zufall. Ich durfte da, es war in 2015, einen Vortrag halten auf dem NWB Steuerberaterforum. Da ging es auch über das Thema Wachstum. Und in der Pause bin ich dann mit den Geschäftsführungskollegen der RTS-Gruppe zusammengekommen. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir da ähnlich ticken. Beides, ja, Bayern, Baden-Württemberg, wirtschaftlich interessante Regionen sind. Die eine Gruppe eher quasi Osterweiterung angestrebt hat wir als EQUBIS-Gruppe schon immer in Richtung Baden-Württemberg wollten, aber nur mit Partnern, die sich auch wirklich lokal und gut auskennen. Und dort haben wir dann begonnen, eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen, die EQUBIS RTS Steuerberatungsgesellschaft, als Regionalgesellschaft, die genau die Aufgabe hat, so diese, wenn man so will, bayerisch-baden-württembergischen, badischen Grenzregionen zu entwickeln. Und das ist wirklich, läuft super. Wir haben ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und macht in der Zusammenarbeit wirklich Spaß.
Ja, fantastisch. Die EQUBIS, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, die gibt es ja schon seit 1910, so in der Größenordnung.
1909,
also schon weit über 100 Jahre. 1909.
Ja, genau.
Das ist ganz schön lang. Die RTS ist aber jünger.
Ja, deutlich, deutlich jünger. Das könnten die Kollegen jetzt natürlich selbst besser sagen. Ich denke 20, 30 Jahre, dann aber verbunden mit einem wirklich ganz, ganz dynamischen und starken Wachstum. Da ist EQUBIS eher, hat eher ein langsameres und kontinuierliches Wachstum hingelegt.
Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Also wir sind ja auch schnell gewachsen und da macht man auch den einen oder anderen Fehler oder man kriegt es auch einfach dann zeitlich nicht hin. Von daher ist, wenn man mal so 100 Jahre Zeit hat zu wachsen, dann ist das schon sehr professionell. Ihr habt aber etwas andere Kanzleistrukturen. Ihr habt auch bei der EQUBIS eher eine Richtung GmbH-Struktur und die RTS ist ja klassisch eher eine KG-Struktur.
Mhm. Also teilweise. Vielleicht da dort einen Schritt zurück. Was glauben wir? Wir glauben, unser Geschäft, also und jetzt beziehe ich mich auf die Steuerberatung und lass vielleicht Wirtschaftsprüfung nochmal, parke ich mal rechts zur Seite. Und Steuerberatung ist ja im Grunde ein ganz lokales und ein ganz regionales Geschäft. Und wahrscheinlich ist der Beweis noch nicht angetreten, welche Rechtsform oder welches Beteiligungsmodell für alle Situationen das Beste ist. Wir kommen in der Historie jetzt in der Region aus Bayern, sind wir als GmbH so organisiert, in Sachsen ebenfalls. Die Kollegen EQUBIS im Norden und auch im Westen sind als Personengesellschaften dort organisiert. Beides funktioniert und beides klappt. Du sagtest RTS auch als Personengesellschaft organisiert. Ich denke, man muss sich die Phase anschauen eines Unternehmens und was man vorhat und vielleicht davon dann die Rechtsform ableiten. Wenn es eine Phase gibt eines gewollten, gewünschten, starken Wachstums, wo man auch Kolleginnen und Kollegen im besten Alter irgendwann, jetzt will ich keinen ausschließen, zwischen 30 und 60 oder wie auch immer dort einbindet und dann um gemeinsamen Weg zu gehen, da hat mit Sicherheit das Modell der Personengesellschaft oder der GmbH und KKG Vorteile, weil es die Möglichkeit bietet, quasi einzubringen, ohne großen Kapitaleinsatz und ohne Veränderungen dort weiterzumachen. Und deswegen in diesen Regionen, jetzt Baden-Württemberg ist starkes Wachstum, wir wollen genau Kollegen ansprechen, die noch weitermachen, da bietet es sich an. Aber mit GmbHs funktioniert es genauso und wir haben auch eine tolle Entwicklung da in den Stammregionen.
Ja, schön zu hören, dass beides funktioniert. Also wir überlegen auch immer, bleiben wir bei unserer GmbH-Struktur oder ganz oben drüber haben wir auch noch eine GmbH und Co. KG. Mhm. Da setzen wir eher ein bisschen da drauf. Aber es gibt für beides halt Gründe dafür und dagegen. Ja. Und dann ist es schön zu hören, dass auch beides funktioniert hat und dass vielleicht die Rechtsform dann gar nicht entscheidend ist für den Erfolg, sondern dass es andere Dinge dahinter sind, vor allen Dingen auch die Menschen.
Mhm. Ja, richtig.
Um bei dem Thema zu bleiben, wir haben ja aktuell ist ja unser aller Schwierigkeit, Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Ist das auch bei euch ein Thema?
Absolut. Das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Wir sind wirklich froh und wir sind stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben und auch zum Teil langjährig mit über 40 Jahren Betriebszugehörigkeit haben. Wir merken aber wahrscheinlich so wie du und wie viele andere, dass die Gewinnung von neuen Kolleginnen und Kollegen einfach wirklich, wirklich schwierig ist aus unterschiedlichen Gründen.
Also ich finde am schwierigsten diese Fluktuation nach der Einstellung. Also man ist ja froh, man hat einen Mitarbeiter gefunden und dann ist das ja so, dass die teilweise ja nach den ersten 100 Tagen eine relativ hohe Absprungquote haben, weil es dann vielleicht doch nicht so ist, wie es beide Seiten sich erhofft haben. Aber das finde ich fast noch ein bisschen schwieriger als die Mitarbeiterfluktuation überhaupt.
Ja, das kann ich jetzt so gar nicht feststellen oder gar nicht so generell unterschreiben. Ich glaube, was du aber sagst, ist schon, es gibt einen Punkt und Personalmarketing ist an einer Stelle natürlich einfach gnadenlos und viel gnadenloser als jetzt Kundenmarketing. Denn wenn die Erwartungshaltung nicht hundertprozentig übereinstimmt mit dem, wie dann die Realität aussieht, dann führt es natürlich zu einem klaren Gap. Und das kann dann zu möglichen Konsequenzen einfach führen.
Habt ihr denn einen bundesweiten einheitlichen Onboarding-Prozess oder macht das bei euch auch jeder Standort noch selbst?
Also ist zweigeteilt. Wir haben Teile des Onboarding-Prozesses sind bundesweit einheitlich. Ich nenne jetzt nur mal zwei Beispiele. Also es gibt dort natürlich Begrüßungs-E-Mail und Informationen zu Hintergründen, über die Gruppe im Allgemeinen, sowie wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu uns kommen, können sie auch ein bestimmtes Begrüßungspackage oder ein Präsent dort dann auswählen. Oder auch bevor die Auszubildenden bei uns ihre Tätigkeit beginnen, ist es uns wichtig, dass sie auch erstmal zu einer Azubi-Schulung zusammenkommen. Also August, 3 Wochen, gibt es quasi ein Bootcamp, wo die jungen Leute lernen, wie funktioniert denn die Software, was sind denn die fachlichen Grundlagen und lernen sich auch persönlich entsprechend dort kennen. Also das findet statt jetzt in Rostock und München dort zum Beispiel. Aber natürlich, da wir sehr, sehr dezentral organisiert und aufgestellt sind und jeder Standort komplett unterschiedlich ist, auch abhängig von den Persönlichkeiten, gibt es Nuancen nach rechts und links und ist immer Standort- und personenabhängig.
Ja, das heißt, die Azubis kommen schon vor dem offiziellen Ausbildungsstart zu euch und werden dann erstmal so ein bisschen noch vorbereitet vorweg.
Richtig, genau. Da ist also unser Wunsch ist natürlich durch die Azubi-Schulung auch eine besondere Attraktivität zu bieten. Eben nicht nur Ausbildung, wie es vielleicht sonst bei vielen anderen ist. Es gibt einen Ausflug in die große, weite Welt. Manche sind zum ersten Mal für mehrere Tage dann auch von zu Hause weg. Berufliches Programm, Freizeitprogramm ist dort gut gemischt. Und natürlich unser Ziel ist, wir wollen gute Auszubildende und sehr gute Auszubildende dort heranziehen und entwickeln. Und die sollen eben in der Kanzlei auch wirklich produktiv arbeiten dürfen und auch interessante Arbeiten machen. Deswegen das Zusammenbringen der Leute vorher.
Ja, das ist natürlich der Vorteil bei einer so großen Gruppe wie bei euch. Dann kann man solche Aktivitäten anbieten und auch planen und auch ganz gut umsetzen. Aber ich sag mal, auch als Einzelkanzlei hat man ja durchaus Optionen, Kurse zu buchen oder die jungen Azubis etwas früher in die Kanzlei zu lassen.
Ich denke auch, das gibt es mittlerweile ja auch in der Branche bei Anbietern, sei es Quereinsteigerschulungen oder Ähnliches, um einfach nochmal ein bisschen extra Angebot dort zu schaffen.
Ich höre immer wieder von vielen Steuerberatern aus der Region, also die meisten von uns sind ja doch als Einzelkanzlei organisiert, etwa 70% einer selbstständigen Kollegen. Und man hört oft, ich will eigentlich gar nicht mehr ausbilden. Ich bin da so oft enttäuscht worden. Das heißt, man steckt da viel Liebe rein in einen Azubi, in eine Azubi-Stelle. Ja. Und dann nach der Ausbildung sind die relativ schnell weg. Mhm. Ist das bei euch vergleichbar oder könnt ihr die dann doch besser binden?
Nee, ich glaube, die Tendenz, die gibt es. Die Frage ist aber ja immer nach den Alternativen. Und wir sind überzeugt, dass Ausbildung, also Ausbildung beginnend nach der Schule ganz, ganz wichtig ist, oder auch dann eben Ausbildung nach der Schule mit dualem Studium und anderen Möglichkeiten. Also wir werden langfristig die besten Erfolge haben, wenn wir unsere Kolleginnen und Kollegen selbst ausbilden, auch nach unseren Vorstellungen und unseren Erfahrungen. Und natürlich habe ich dann das Risiko, dass der oder die eine sich anderweitig dort orientiert. Aber auch da ist es uns ganz, ganz wichtig, immer freundlich und immer im Kontakt zu bleiben. Und da gibt es ja kein richtig oder falsch. Jeder muss die Entscheidung treffen, die für ihn am besten passt. Und wer weiß, vielleicht kreuzen sich die Wege dann irgendwann in Zukunft mal wieder. Also ich glaube, das ist dort ein Thema. Und das Zweite, was wir versuchen zu machen, unser Beruf bietet ja grundsätzlich beste Voraussetzungen für eine durchgängige Entwicklung. Es gibt ja kein anderes Berufsbild, wo du eine Ausbildung machen kannst, dann das Steuerberaterexamen bis hin in die Selbstständigkeit mit voller Flexibilität, mit Familienplanung, mit Teilzeitarbeit. Also unser Beruf bietet ja wirklich alle Möglichkeiten, die heute gebraucht werden. Und uns ist wichtig, dass wir das auch als EcoVis-Gruppe unterstützen. Wir haben dort eine Akademie und diese Akademie, die beginnt eben wie gesagt bei den Auszubildenden, die ganze Schulung begleiten. Wir haben auch beginnt jetzt in Kürze ein Kooperationsprogramm mit einer Hochschule, wo auch dann berufsbegleitend studiert werden kann, wo entsprechende Kurse, Seminare, Workshops gemacht werden. Also wir gehen diesen Weg mit. Die Entwicklung selbst, die werden wir nicht ändern können.
Ja, sehr gut. Bietet ihr auch nach wie vor Unterstützung bei den klassischen Weiterbildungsalternativen, ich sag mal Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirt? Macht ihr das auch noch oder sagt man, das wird durch die Bachelorstudiengänge ersetzt?
Nein, auf jeden Fall. Da sind wir und bin ich auch persönlich überzeugt, es macht nicht wirklich Sinn, dass jeder studiert und dass alles in ein Studium umgemünzt wird. Selbstverständlich begleiten wir und haben wir Außenfortbildungsangebote auch für Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirte, was da ganz gut und ganz gerne angenommen wird, dass die Kollegen unseres fachlichen Backoffices, also die ja unsere Mandanten genau kennen, die Mitarbeiter kennen, dass wir da kleine Workshop-Runden machen zu bestimmten Themen. Keine Ahnung, zum Beispiel steuerliche Besonderheiten der Personengesellschaft in Verbindung mit Umsetzung in der Software. Das sind dann kleine Gruppen, da kann man frei diskutieren. Es gibt keine blöden Fragen, die nicht gestellt werden können. Also das ist uns wichtig, weil es ja weil es die wichtigste Mitarbeitergruppe ist.
Nehmt ihr denn auch Quereinsteiger auf?
Ja, gerade diese Woche haben wir intensiv drüber diskutiert, wo wir wirklich gute Erfahrungen gemacht haben, über Studienabbrecher zum Beispiel dort zu gewinnen zum einen und natürlich auch Quereinsteiger jetzt mal quer über alle Funktionen, sei es jetzt aus Hotellerie, Gastronomie, oder dort anderen Bereichen. Wir hatten gerade vor 4 Wochen hier im Haus haben wir eine Quereinsteigerschulung gehabt, die eben dann auch sicherstellt, wer ist die Gruppe, wer sind wir alle, was machen wir denn fachlich, wie sieht die Software dazu aus. Also auch ein mit Sicherheit wichtiger Weg, dass wir Leute gewinnen können.
Ja, also wir haben da auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Oft merkt man auch, dass gerade die Leute auch ein bisschen dankbar sind, dass sie auf einmal eine Chance haben, in einen guten Beruf reinzukommen. Und die sind unglaublich gewissenhaft. Und das Fachliche kann man ja im Laufe der Zeit aufbauen.
Ja, richtig. Wo, wenn ich da zurückfragen darf, wo kommen dann so die Leute her, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt?
Interessanterweise die Quereinsteiger in der Regel aus dem persönlichen Bereich der Mitarbeiter. Also das geht wirklich los, dass wir haben zum Beispiel eine Friseurin eingestellt und für die war das einfach toll. Auf einmal hat man doch flexiblere Arbeitszeiten, hat ein tolles Arbeitsumfeld und ja, das ist dann, ich sag mal, ein Karriereaufstieg und wird wirklich doch von den Mitarbeitern gut angenommen.
Dann ist aber das ja bei dir und bei euch auch das beste Zeichen, wenn die eigenen Kolleginnen und Kollegen die Kanzlei empfehlen. Da macht er ja auch einiges richtig.
Genau, ja, man hat ja leider irgendwann den ganzen Bekanntenkreis an Steuerfachangestellten abgegrast und dann gibt es da keine mehr, die man akquirieren kann und da muss man dann Leute mit anderen Ausbildungen einstellen. Jetzt hattest du ganz am Anfang gesagt, du hast auch schon im Studium deine Arbeit geschrieben über Planung, strategische Planung. Entwickelt ihr denn auch die Ecovis strategisch fort?
Ja, kontinuierlich. Das ist uns natürlich ganz wichtig, gerade in solchen Zeiten. Wir haben vor einigen Jahren auch mit allen Partnern ein Strategieprogramm entwickelt, auch mit externer Begleitung, das sich nennt Ecovis 2025. Und wenn man auf den Kalender guckt, da sind es noch 2 Jahre. Da haben wir jetzt auch dieses Jahr eine Standortbestimmung gemacht und nochmal die Prioritäten festgelegt, was uns besonders wichtig ist. Also ja, das tun wir.
Ja, also ich fand ja spannend, finde, ihr habt ja schon so viel erreicht. Ihr habt die eigene Akademie, ihr habt Mitarbeiterprogramme, ihr habt dieses Wachstum, ihr habt Kanzleikäufe. Was kann man denn dann überhaupt noch machen? Was bleibt denn überhaupt noch über, was man für die Zukunft noch Neues angehen kann?
Auch da bleibt jede Menge übrig. Du weißt es wahrscheinlich selbst. Wir sind auch eher selbstkritisch und man sieht natürlich die Dinge, die noch nicht so funktionieren, wie man sie sich vielleicht gerne wünschen würde. Letztlich sind es ja alles keine, ist es alles keine Raketenwissenschaft. Der Dreh- und Angelpunkt von allem, was wir tun, sind unsere Mitarbeiterinnen und sind unsere Mitarbeiter. Das heißt, egal was wir tun, das muss darauf einzahlen, dass wir einfach attraktive Arbeitsplätze bieten. Also das ist erstmal der Dreh- und Angelpunkt. Dazu gehört natürlich ganz die Aus- und Fortbildung. Dazu gehört natürlich eine moderne IT und eine moderne Umgebung. Dazu gehören auch interessante Mandate. Dazu gehört, und das wird jetzt viel, viel wichtiger, auch das ganze, der Begriff der Kultur, also Menschen und Marke, People and Culture, dort, wie es Neudeutsch heißt, dass wir intensiv daran arbeiten, in der Kanzlei, dass die Zusammenarbeit funktioniert, aber wir auch an dem Bewusstsein arbeiten, es gibt über die Kanzlei noch mehr und es gibt auch Möglichkeiten der kanzleiübergreifenden Zusammenarbeit. Da haben wir dieses Jahr zum Beispiel Regionaltage organisiert, wo alle Kolleginnen und Kollegen der bestimmten Region zusammen waren, wo wir fachliche Themen hatten, wo wir über Strategie gesprochen haben. Und ein Riesending, wir werden nächstes Jahr einen Ecovis Summer Day haben in Dresden am 20. Juni, wo erstmals alle 2500 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland zusammenkommen werden. Das wird mit Sicherheit ein aufregender Tag werden.
Wow, das hört sich sehr spannend an. Also ich habe jetzt so als Schlussfazit vor allen Dingen mitgenommen, dass egal wie erfolgreich man ist als Kanzlei, das Thema Strategie und Planung hört nie auf. Man muss immer dranbleiben. Ich hatte ja gehofft, irgendwann habe ich meine Kanzlei mal ausgeplant und kann dann in Rente gehen. Aber scheinbar werde ich ja auch noch eine Zeit lang gebraucht.
Du kannst ja wahrscheinlich auch nicht raus aus deiner Haut. Und sobald eine Stunde im Terminkalender frei ist, fällt dir ja wieder irgendeine andere Sache ein, die unbedingt gemacht werden muss.
Ich bin bemüht, ja. Alexander, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat mich sehr gefreut. Wenn du magst und wir finden nochmal ein gutes Thema, sehen wir uns gerne nochmal wieder.
Sehr gerne. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei. Danke, Daniel.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.